ein Erfolg zur Versuchung wird. Also es gibt da, es ist so ähnlich wie so ein Zitat von Bonhoeffer, dass es nichts Schlechtes gibt, aus dem nicht Gott noch etwas sehr Gutes machen könnte. Aber das Gleiche können wir auch umgekehrt sagen, es gibt nichts Gutes, aus dem der Teufel nicht noch irgendwas Schlechtes basteln könnte. Und so ist es auch mit dem Erfolg. Ich weiß nicht, ob ihr eine erfolgreiche Woche gehabt habt. Ich wünsche es euch, dass ihr eine erfolgreiche Woche gehabt habt. Aber auch beim Erfolg ist es so, dass der Teufel noch was Schlechtes daraus machen könnte. Und darüber möchte ich heute predigen. Der Text dazu steht im Markus-Evangelium, Kapitel 1, also ganz am Anfang, so der erste komplette Tag im Leben Jesu, der im Markus-Evangelium beschrieben wird, ab Vers 32. Ich lese nach der Elberfelder Übersetzung. Als es aber Abend geworden war und die Sonne unterging, brachten sie alle Leidenden und Besessenen zu ihm, also zu Jesus. Und die ganze Stadt war an der Tür versammelt. Es handelt sich um die Stadt Kapernaum, das liegt am See Genezareth, im heutigen Israel. Und er heilte viele an mancherlei Krankheiten Leidende und er trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, weil sie ihn kannten. Am nächsten Tag, am nächsten Morgen, stand Jesus vor Tagesanbruch auf und zog sich an eine einsam gelegene Stelle zurück, um dort allein zu beten. Und Simon und die, die mit ihm waren, eilten ihm nach. Und sie fanden ihn und sagen zu ihm, alle suchen dich. Und er spricht zu ihnen, lasst uns anderswohin in die benachbarten Marktflecken gehen, damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich ausgegangen. Und er ging und predigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa und trieb die Dämonen aus. Kapernaum. Wenn ihr nicht in Hemsbach geboren seid, sondern woanders, anderen Gegenden kennt, und wenn ihr dann nach Hemsbach gekommen seid, werdet ihr gedacht haben, das ist aber ein seltsamer Ort hier. Alles so eng, man kommt kaum durch mit dem Auto. Es sei denn natürlich, man kommt aus Schriesheim, das ist noch schlimmer. Aber das war so unser Gefühl, als wir hergekommen sind. Aber das ist noch gar nichts im Vergleich mit den Gassen und Gässchen, die es in einer Stadt in Israel gegeben hat vor 2000 Jahren. Da gab es natürlich noch keine Autos. Die Straßen waren noch viel, viel schmaler und alles war noch viel, viel enger auf kleinem Raum beieinander. Und wir können uns gar nicht vorstellen, was damals los war. Dieser Ansturm an kranken, leidenden Menschen, was da so plötzlich über Jesus hereinbricht. Vielleicht so ähnlich wie das, was bei der Love Parade vor anderthalb Jahren geschehen ist in Duisburg. Das war alles, das war nicht geplant. Das war unvorhergesehen. Am Abend, am Vormittag noch, es war ja Sabbat gewesen, am Vormittag noch hatte Jesus in einer Synagoge gepredigt, in einem Gottesdienst, vielleicht so wie diesem hier. Und am Mittag war er eingekehrt mit Petrus und den anderen im Haus von Petrus. Dort war aber überhaupt nichts vorbereitet, weil die Schwiegermutter von Petrus krank zu Bett lag. Sie hatte Grippe oder irgendeine fiebrige Erkältung und Jesus heilte sie. Das sprach sich in dieser zusammengepackten Stadt in Windeseile herum. Man hatte schon gehört, dass da ein Wunderheiler in Galiläa sein soll, aber man hat wahrscheinlich nicht gewusst, dass der, der am Vormittag da gepredigt hat in der Synagoge, genau der ist. Aber jetzt sprach es sich herum, der ist da. Der ist da. Und alles, was krank war und Beine hatte, machte sich schon mal auf den Weg. Bei Sonnenuntergang war der Sabbat vorbei. Bevor der Sabbat vorbei war, durfte ja nicht geheilt werden. Es war ja, galt als Arbeit, war strengstens verboten. Aber bei Sonnenuntergang, als die ersten drei Sterne sich zeigten am Himmel, da war der Sabbat vorbei und da ging es los. Es klopfte an die Tür ging auf und eine Menschenmenge draußen, ohnegleichen. Während die Leute drängten, heilte Jesus den einen um den anderen. Viele wurden geheilt, auch Dämonen wurden ausgetrieben. Und das ging stundenlang, bis es wirklich dunkel war und bis sich dann alle nach Hause wieder begaben. Es war noch so viel zu tun, so viele Kranke noch in dieser Stadt. Krankheit duldet keinen Aufschub. Wer selber krank ist, ernsthaft krank, der weiß, es ist nicht so dringend wie Krankheit. Da muss man etwas tun, und zwar sofort. Wer gesund ist, hat 1000 Wünsche. Aber wer krank ist, hat nur einen Wunsch. Und wenn da einer ist, von dem es heißt, der soll die Welt verbessern, der muss das Problem der Krankheit aber auch lösen. Sonst kann er die Welt nicht verbessern. Es war ein anstrengender Abend. Nicht nur die vielen Kranken heilt Jesus, auch die Dämonen treibt er aus. Und irgendwann geht allen die Puste aus und man zieht sich zurück und man sinkt erschöpft ins Bett. Wie gesagt, es bleibt noch viel zu tun in Kapernaum. So viele Kranke, so viel Leid und Elend, so viele Belastete, so dringend, dringend, dringend aus der Sicht der Kranken, aus der Sicht derer, die ein bisschen, nur ein bisschen mitfühlen können mit all dem Leid. Und ich kann mir vorstellen, dass man mit unterschiedlichen Gedanken zu Bett gegangen ist an diesem Abend. Vielleicht hat der ein oder andere von den Jüngern gedacht, das war ja, das erlebt man nicht alle Tage. Das war eine, man nennt das heute eine Win-Win-Situation. Also eine Situation, in der beide Seiten gewinnen. In Kapernaum wird den Kranken geholfen und Jesus erlangt jetzt endlich auch in Kapernaum Berühmtheit. Beide Seiten haben etwas davon. Und es kann sein, dass Petrus oder vielleicht Andreas oder Philippus gedacht haben, in solch einer Situation heißt es, strategisch zu denken. Da muss man eine Heilungswoche gleich ein paar Tage anschalten. Jetzt ist ja der Sabbat vorbei, jetzt kann es ja eine ganze Woche geben, wo Kranke geheilt werden. Und man könnte vielleicht auch ein Heilungszentrum hier einrichten, dass dann aus dem ganzen Umland die Leute alle kommen. Und da könnte man dann Kapernaum zu einer Basis für Jesus machen. Jerusalem war gestern, Kapernaum ist heute und morgen. Jesus macht in dieser Geschichte ja Simon und den anderen gehörig einen Strich durch die Rechnung. Er, der Heiler. Und um diesen Strich durch die Rechnung geht es. Jesus hat unverhofften Erfolg. War nicht geplant. Über Erfolge freut man sich zu Recht. Das bestandene Abitur, hoffentlich in einem halben Jahr ist es wieder so, oder ja, knappen Jahren und Monate. Der bestandene Führerschein haben wir in der Familie erlebt jetzt. Aufstieg in der Firma, der Abschluss, alles Grund zur Freude und zum Dank natürlich. Wunderbar, ein Geschenk Gottes. An Erntedank haben wir uns über unsere Erfolge gefreut. Aber an dieser Geschichte ist mir klar geworden, dass auch die größten Erfolge ihre dunklen Seiten haben können. Erfolge können eine Versuchung sein. Wenn Erfolg zur Versuchung wird, lass dich nicht vom Erfolg treiben. Das ist das Erste, was ich euch sagen möchte. Lass dich nicht vom Erfolg treiben. Erfolg kann auch treiben, kann die Führung in deinem Leben übernehmen. Wir können sehr viel von Jesus lernen, überhaupt. Auch wenn es um den Umgang mit Zeit und mit Erfolg geht. Von beiden haben wir immer zu wenig. Wir haben immer zu wenig Erfolge. Wir haben immer zu wenig Zeit. Ein Geschenk des Himmels, Zeitumstellung, eine Stunde mehr. Da kann man was mit anfangen. Aber normalerweise haben wir zu wenig davon. Das heißt, wir brauchen auf dem Gebiet Umgang mit Erfolg und Umgang mit Zeit unglaublich viel Weisheit. Da müssen wir mit Verstand rangehen, damit unser Leben auch gelingt. Und wenn Jesus nicht Jesus wäre, dann wäre die Geschichte natürlich ganz anders ausgegangen. Er wäre nicht zwischen 3 und 6 in der Frühe aufgestanden zum Beten, sondern er hätte erstmal ausgeschlafen, um Kräfte zu sammeln, in dem Wissen, oh, es kommt noch ein langer Tag auf mich zu. Oh, all die vielen Leute hier in Kapernaum, hab sie alle gesehen, die Blinden, die Lahmen, die Verkrüppelten, oh, so viel zu tun. Und daran wäre ja auch nichts Verkehrtes gewesen. Schlaf brauchen wir alle. Vielleicht betet der ein oder andere. Unser täglich Schlaf gib uns heute. Und dann hätte er nach dem Frühstück da weitergemacht, wo er am Abend vorher aufgehört hat. Die Welt wird besser. Und er wird immer bekannter. Ich nenne das Erfolg. Und am Schluss hätte er ganz Israel haben können. Und Israel hätte ihn haben können. Als König, König der Gesundheit, König des Brots. Das drängt sich einem auf, wenn man die Berichte von Jesus so liest. Er hatte so viel Erfolg, so viel Zulauf, Tausende von Menschen. Und was hat er daraus gemacht? Am Ende stirbt er am Kreuz. Wie dumm, wie überaus dumm. Warum hat er nicht mehr daraus gemacht? Weil der bloße Erfolg nicht das war, woran er sich gemessen hat. Woran messt ihr euch an eurem Erfolg? Wie war's? Es ist gut angekommen. Na und? Wenn uns etwas gut gelungen ist, wenn wir mit etwas punkten konnten, dann geht uns ja so, dann kommen wir auf den Geschmack. Dann möchten wir gerne mehr davon haben. Also wenn wir gestern Erfolg hatten, dann möchten wir morgen gerne auch noch Erfolg haben und möglichst noch ein bisschen mehr. Das Glück des Erfolgs macht hungrig nach mehr Erfolg. Erfolg kann süchtig machen. Mehr davon, wie ein Fixer, bei dem sich alles um den Stoff dreht. Einmal hat Jesus seine Leute zum Predigen ausgesandt. Sie sollten auch heilen und Dämonen austreiben, hat er ihnen ausdrücklich gesagt, um sich auszuweisen. Ich meine, reden können viele. Große Worte machen, das kann jeder. Aber die Krankenheilung und die Dämonenaustreibung, die zeigt, wo der Hammer hängt. Die zeigt, in welcher Macht, in welchem Auftrag jemand unterwegs ist. Völlig außer Atem vor Glück kommen sie zurück zu Jesus und berichten vom Erfolg. Und Jesus hört sich das alles an und sagt dazu nur ganz nüchtern: Ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die Gewalt des Feindes zu brechen. Nichts wird euch schaden. Doch freut euch nicht so sehr, dass euch die Dämonen gehorchen müssen. Freut euch vielmehr darüber, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Lasst euch nicht blind machen von eurem Erfolg. Freut euch über den Erfolg, aber lasst euch nicht blind machen davon. Jesus macht nicht nach gehabtem Erfolg einfach weiter. Er widersteht der Versuchung und holt erst einmal Luft. Wenn du Erfolg hattest, erstmal Gratulation von ganzem Herzen. Lass dir die Hand schütteln. Schön, dass dir was gelungen ist. Sowas passiert selten. Naja, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich nicht so oft. Aber dann lernt von Jesus, denk abends vorm zu Bett gehen nach. Habe ich heute Erfolge verbuchen können? Was war noch das Ziel meines Lebens? Und stehen die Erfolge, die ich verbuchen konnte, in einem direkten Zusammenhang mit dem Ziel meines Lebens? Wenn nicht, kann es passieren, dass ich abends im Bett liege und registriere, ich hatte Erfolg, aber komisch, irgendwie ist es so leer in mir. Irgendetwas fehlt. Wenn ich auf dem Weg des Erfolgs weitermache, gehe ich dann noch Gottes Wege oder bin dann eben nur noch auf dem Weg des Erfolgs? Oder wenn mein Leben am Ende zwar mit Erfolg vollgestopft bis zum geht nicht mehr und trotzdem leer. Wie schrecklich. Der zweite Punkt ist, lass dich nicht von Menschen treiben. Wieder zurück zu Jesus und der Geschichte. Jesus hat sich nicht vom Erfolg leiten lassen. Er hat nicht ausgeschlafen, sondern hat sich zum Beten zurückgezogen, um mit dem Vater seine Lage zu besprechen. Die Jünger sind entsetzt, als sie entdecken, dass sein Bett leer geblieben ist. Woher sie wussten, welche Richtung er gegangen ist, wissen wir nicht. Vor der Tür harrten in der Kälte schon die ersten Patienten aus und fragen nach dem Heiler. Habt ihr ihn gesehen? Sie fragen nach ihm. Vielleicht bekamen sie von Petrus Schwiegermutter den Tipp, er ist in die Einsamkeit zum Beten gegangen. Das darf doch nicht wahr sein. Es gibt so viel zu tun und er macht sich einfach davon. Sie, die vier hinterher, Simon allen voran, da finden sie ihn, stellen ihn zur Rede. Alle suchen dich. Aha, die drei Worte haben es in sich. Das ist eine Information, oder? Alle suchen dich. Das ist mehr als eine Information. Es ist ein knallharter Appell. Alle suchen dich und du bist hier. Nicht nur wir, nein, alle, ganz Kapernaum. Alle Welt, nun mach schon, vertrödel keine Zeit. Das sind Worte des Versuchers. Viel zu viele Menschen machen sich zum Sklaven der anderen. Habt ihr das auch schon mal gemacht? Kennt ihr das? Macht ihr das zur Zeit? Ich habe mich das gefragt. Man kann sich natürlich darauf einlassen. Es spart auch eine Menge Ärger. Nun mach schon, Jesus, geh nach Kapernaum. Und wenn du sie nicht enttäuscht, Jesus, dann kannst du ihr König sein. Dann bist du wer. Wenn aber nicht, dann bist du ein Niemand. Keiner fragt mehr nach dir. Willst du das? Die anderen, die Erwartungen der Allgemeinheit, sie leiten mit Zuckerbrot und Peitsche. Machst du, was sie sagen und bist du gut genug, darfst du König spielen. Ansonsten wirst du bestraft. Das war die stärkste Versuchung für Jesus an diesem Morgen. Und sie ist es auch immer wieder für uns. Sind da Erwartungen? Suchen dich Leute, viele Leute, warten auf dich? Gerade auch, wenn wir Erfolge verbuchen können, dann heißt es, nun los, mach weiter so. Wir wollen mehr sehen. Lernen wir von Jesus, dieser Versuchung abzusagen. Es ist schön, wenn man Menschen dienen kann. Es ist schön, wenn man sie glücklich machen kann. Aber sich treiben lassen von Menschen, das wäre ganz schlimme Sklaverei. Dritter Punkt. Investiere nach einem Erfolg Zeit ins Gebet. Ist das grammatisch überhaupt richtig? Ich habe beim Ins gestolpert. Weiß ich nicht. Klingt so komisch. Wie gesagt, hätte Jesus erstmal ausschlafen können oder einen Tag frei nehmen, da wäre nichts Schlimmes daran gewesen. Das hätten wir alle verstanden. Stattdessen steht er noch vor Tagesanbruch auf. Und das war Absicht, dass er so früh aufgestanden ist. Denn so früh noch in der Dunkelheit waren höchstwahrscheinlich keine Kranken vor der Tür, die ihn hätten aufhalten können. Es war auch die einzige Möglichkeit für ihn zu entwischen. Er geht an eine einsame Stelle, irgendwo draußen, wo keiner vorbeikommt. Und Jesus sagt ja ganz Unterschiedliches über das Gebet. Wenn wir das uns vor Augen halten und so ein bisschen Evangelium kennen, was Jesus über das Gebet gesagt hat, da sagt er zum Beispiel auch immer wieder viel Gutes über das gemeinsame Gebet. So vor dem Gottesdienst, viertel vor, gebt ihr die Möglichkeit, gemeinsam für den Gottesdienst zu beten, hier hinten im Nebenraum. Gleich, wenn ihr zur Tür reinkommt, braucht ihr nicht gleich links reingehen, könnt auch geradeaus gehen und für den Gottesdienst beten. Jesus sagt, aber auch das sage ich euch, habe ich auf Folie, ja, genau. Matthäus 18, Vers Vers 19 bis 20. Aber auch das sage ich euch, wenn zwei von euch hier auf der Erde meinen Vater im Himmel um etwas bitten wollen und darin übereinstimmen, dann wird er es ihnen geben. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich in ihrer Mitte. Das ist doch ein tolles Versprechen. Da kann man doch drauf einsteigen. Da kann man Gott beim Wort nehmen und sagen, ja, also das will ich gerne übernehmen, da erleben, da treffe ich mich. So haben wir Gebetskreise auch am Montag, morgen Vormittag wieder. Oder wir beten überhaupt, wenn wir zusammenkommen. Aber andererseits hat Jesus auch anderes über das Gebet gesagt. In der Bergpredigt, Matthäus 6, Vers 6, wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür hinter dir zu und bete zu deinem Vater, und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Also es wird sich lohnen, dieses Gebet im Zimmer, im Kämmerlein. Gerade da, wo ich noch gar nicht so richtig weiß, was ich eigentlich beten soll, da ist das einsame Gebet dran. Wo ich so ein bisschen vor mich hin stolpere und noch gar nicht genau sagen kann, was möchte ich eigentlich Gott jetzt sagen, was ist jetzt dran. Da stehe ich nicht in der Versuchung, es anderen recht zu machen. Und auch über das, was mich innerlich umtreibt, kann ich ganz unsortiert mit dem Vater ganz offen sprechen. Jede störende Nebenkommunikation ist von vornherein ausgeschaltet, das ist gut. Ich bin ganz allein mit dem Vater. Und das hat Jesus gelockt an diesem Morgen. Das wollte er nicht verpassen. Warum betete Jesus zu so unchristlichen Zeiten? Hat er so viel zu tun gehabt, dass er unbedingt in der Nacht auf musste? Wahrscheinlich hat er viel zu tun gehabt, aber das ist nicht der entscheidende Grund. Der entscheidende Grund war, dass zu anderen Zeiten ständig Menschen um ihn herum waren. Und er suchte gerade das einsame Gebet. Wir können zu jeder Zeit beten, aber wirklich allein sein können wir nicht. Und nicht überall. Die regelmäßige Stille, die stille Zeit ist eine nicht zu unterschätzende, wichtige Sache. Die hilft uns, eine gelebte Beziehung zu Gott zu haben. Wir sagen oft so, wir haben so eine Beziehung zu Gott, aber so eine Beziehung, die lebt ja davon, dass man auch miteinander redet, aufeinander hört, manches miteinander bedenkt, Freude und Leid miteinander teilt. Und noch einmal, gerade nach Erfolgen sind wir ganz besonders angreifbar. Wir ahnen gar nicht, wie gefährlich Zeiten des Erfolgs sind. Erfolgreiche Zeiten können Gift für die stille Zeit sein. Es läuft doch alles prima, warum sollte ich jetzt Zeit vergeuden mit Beten und so? Mach dich darauf gefasst, in erfolgreichen Zeiten sieht es so aus, als ob du gar keine stille Zeit brauchst. Und lass sie dann gerade nicht ausfallen, sondern nimm sie im Gegenteil noch ernster. Es ist einfach zu wichtig, dass wir uns nicht vom Erfolg leiten lassen oder auch von anderen Menschen leiten lassen, sondern von Gott allein. In der stillen Zeit erfahre ich eine Ausrichtung. Lass mich bewusst von Gott leiten. Lass dir von Gott Ausrichtung und Kraft schenken. Was hat Jesus in den Morgenstunden wohl gebetet? Was geben wir dafür, wenn wir das wüssten wollen? Steht aber nicht da. Das wissen wir nicht so ganz genau. Aber was da steht, ist, was er den Jüngern geantwortet hat, als die zu ihm kommen und sagen, weißt du was, alle suchen dich. Da hat er nämlich nicht mit denen diskutiert, sondern er sagt einen Satz, der überhaupt nichts damit zu tun hat, den er offensichtlich aus seiner Stillzeit mitgenommen hat. Er hat nicht groß diskutiert. Das war überflüssig. Lasst uns anderswohin in die benachbarten Marktflecken gehen, damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich ausgegangen. Das ist der Zweck meines Hierseins auf der Erde, dass ich ausgehe und predige. Für die Predigt ist es auch wichtig, dass ich heile, denn wie könnten sonst die Menschen erkennen, dass ich der bin, der Messias, der Gesalbte, der etwas zu sagen hat, der das Leben heil macht und die Welt neu macht. Diese Erkenntnis ist offensichtlich das Ergebnis seiner stillen Zeit in den frühen Morgenstunden gewesen. Für ihn bedeutete Gebet, neue Ausrichtung vom Vater zu bekommen oder anders gesagt besser, die alte Ausrichtung wiederherzustellen, die verloren zu gehen droht durch den Erfolg oder durch das, was andere Leute sagen. Er hat dem Vater die Erlaubnis gegeben, ihn zu leiten, auch wenn das bedeutete, unter Umständen bedeutete, die Spur des Erfolgs zu verlassen. Und er hat die Spur des Erfolgs verlassen. Die Evangelien geben Zeugnis dafür ab. Er hat sich lieber um der Sünde der Welt willen kreuzigen lassen, als sich zum Brotkönig von Israel krönen zu lassen. Für Jesus war ganz klar, dass er nicht dazu gekommen ist, um sich an seinem Erfolg als Wunderheiler zu freuen. Er ist auch nicht dazu auf der Welt gewesen, um so zu sein, wie die Leute ihn haben wollten. Am Anfang, bei der Taufe, bevor also der Dienst von Jesus losging, da kam eine Stimme vom Himmel. Und Gott, der Vater, hat einen sehr, sehr wichtigen Satz über ihn gesagt und zu ihm gesagt: Du bist mein geliebter Sohn, der meine ganze Freude hat. Er ist dazu da, um die ganze Freude des Vaters zu sein. Das ist die Grundlage für all sein Beten und auch für sein Leben überhaupt. Ganz konkret war sein Dienst in erster Linie ein Verkündigungsdienst. Daran hatte der Vater Freude, wenn er seinen Sohn hat verkündigen sehen. Wenn die Augen aufgingen, die Herzen aufgingen, Menschen neu wurden, da hat der Vater Freude daran gehabt. In zweiter Linie hat er geheilt und er hat auch Dämonen ausgetrieben, wobei eben, wie gesagt, die Heilung eine ganz bestimmte Funktion hat. So schwer das auch für einen Kranken vielleicht zu verstehen ist. Sie sollten Zeichen seiner Vollmacht sein. Sie sollten zeigen, hier redet nicht irgendwer, sondern hier redet der Messias, der Heilmacher des Lebens. Heilung waren und sind Dienstausweis. Als Jesus starb, da gab es immer noch eine ganze Menge Kranke in Israel. Und auch die, die er geheilt hatte im Lauf seines Erdendaseins, sind irgendwann wieder krank geworden und sind irgendwann gestorben. Es gibt keinen einzigen, der von Jesus geheilt wurde, der heute noch lebt. Sind alle gestorben. Aber eins haben sie nie vergessen. Der, der zu mir gesprochen hat, den ich habe heilen sehen, beziehungsweise der mich geheilt hat, der hat Worte des ewigen Lebens. Und bei dem will ich bleiben. Jesus predigte in Kapernaum und er hat auch so viele geheilt, dass auch dem Letzten klar sein musste, hier ist der Messias. Die Mission ist erfüllt für den Moment in Kapernaum. Was ihm wohl im Gebet klar wurde, damit hat er seine Mission eben in Kapernaum zwar erfüllt, aber Gott zeigt ihm die ganzen Dörfer und Städte in der Gegend, die das Evangelium noch gar nicht kannten. Ihm wurde klar, da muss ich auch noch hin. Also da freut sich mein Vater, wenn ich da auch noch hingehe. Und die sollen es auch hören. Es geht nicht darum, die alte Welt zu verbessern, sondern es geht darum, dass Gottes neue Welt schon unterwegs ist. In der stillen Zeit beten wir, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, und wir haben es ja auch hier immer vor Augen im Gottesdienst. Und das Vaterunser, das geht nicht nur an Gott, das spricht auch zu uns. Nach all deinem Erfolg, was ist da Gottes Wille? Wir beten, dein Wille geschehe. Wie sieht das aus in deinem Leben? Er hilft uns, neue Ausrichtung im Leben zu finden oder besser gesagt zur alten Ausrichtung, die wir vielleicht schon einmal gehabt haben, zurückzufinden. Jeder hat etwas, das ihn antreibt. Damit wirbt eine Bank. Immer wenn ich mein Geld abhebe, dann bin ich mit diesem Wort, mit diesem Satz konfrontiert. Jeder hat etwas, das ihn antreibt. Wie wahr? Was für ein wahrer Spruch. Es ist in unserem Fall nicht der Erfolg und auch nicht die Meinung der Leute, sondern es ist Gott, von dem wir sagen, er ist Herr. Wir haben es ja längst gewusst. Haben es schon gelesen, einmal in der Bergpredigt oder auch 2 oder 10 Mal. Sorgt euch vor allem um Gottes neue Welt und lebt nach Gottes Willen. Aber wir brauchen immer wieder die stille Zeit vor dem Vater, damit wir solch einen Satz nicht nur kennen und wissen, sondern uns auch danach ausrichten und von Gott die Kraft dazu bekommen, die Gnade zu bekommen, so zu leben. Was die Stille vor Gott angeht, da weiß ich ganz bestimmt, dass wir alle miteinander Lernende sind. Und alle miteinander auch solche sind, die mit ihren Versuchungen kämpfen. Ganz besonders in Zeiten des Erfolgs oder wo Menschen Druck auf uns ausüben. Lasst uns heute, ja, ich habe den Mut, euch mit einer Entscheidung zu konfrontieren. Ich weiß nicht, viele praktizieren das ja längst, aber ich bitte euch, wenn ihr da im Moment so eine Schwächephase habt, da wieder neu anzufangen. Ich habe den Mut, zu erwarten, dass heute Entscheidungen getroffen werden im Gottesdienst. Meine Entscheidung heute, in der kommenden Woche, täglich 1/4 Stunde allein mit Gott verbringen. Ist nicht viel. Ihr habt heute schon 1 Stunde geschenkt bekommen. Das ist schon mal der Vorschuss. Das sind schon mal 4-mal 1/4 Stunde. Und nach 4-mal 1/4 Stunde werdet ihr sagen, boah, also das hat sich so gelohnt, da mache ich weiter. Ihr werdet es merken, ihr seid Gesegnete, weil ihr am Abend spürt, dass euer Leben Fülle bekommen hat. Amen.